ein Gerät fällt ja wohl offensichtlich, jetzt läuft er los, ein Gerät fällt offensichtlich immer ganz gern aus. Also doppelte Sicherheit, die Geräte laufen. Ich darf noch einmal die Sitzung eröffnen. Wir hatten in der vorigen Woche Frau Marianne Wigger hier, die auch viel durch eine beeindruckende Autobiografie, aber auch durch etwas unkonventionelle Bemerkungen, was die Eigenschaften von Männern und Frauen angeht. Deswegen geht also der Dankesbrief jetzt rum, den Sie bitte unterschreiben, und wer nun nicht dabei war, darf trotzdem unterschreiben, denn es wird ja alles protokolliert und hinterher gedruckt. Sie können also in irgendeiner Weise daran Anteil nehmen. Heute haben wir als Zeitzeugin Hilde Michael, die sozusagen in ihrem Alter ist, also Studentin. Das ist auch ganz zulässig, weil wir ja sagen Frauenstudium in Rostock aus Anlass 100 Jahre Frauenstudium in Rostock. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass die Anwesenden von den 100 Jahren natürlich ausgeschlossen sind. Das haben wir nicht. Aber der Anlass für dieses Seminar ist das gewesen. Dann die Protokollanten, etwas unvollständig, aber davon geht die Welt nicht unter. Henrik Babanow, dann Arne Busch und Heiko Marski und Erik Brodowski. Ist heute Protokollant, aber er ist nicht da, also wird er wohl geistig das Protokoll mitführen. Zumindest kann er einen Teil nachher transkribieren. Ich habe mich neulich in einer Mail ja deutlich zum Fehlen ohne Entschuldigung deutlich genug geäußert und daran ändert sich auch nichts, aber wir kamen nicht hierher, um uns zu zanken. Hilde Michael habe ich eingeladen, weil sie wahrscheinlich eine ungewöhnliche Autobiografie hat und weil sie in meinen Augen und in meiner Erfahrung eine außerordentlich tüchtige, Intelligenz reicht ja nicht, aber eine außerordentlich intelligente und tüchtige Studentin ist. Und da ist er. Protokollant. Erik? Ja, ihr vierter Platz ist da oben. Ich hatte Sie schon als abwesend gemeldet, aber wie schön, dass Sie da sind. Stolpern Sie jetzt bitte nicht, wir brauchen Sie lebendig. Unverletzt. Eine außergewöhnlich leistungsstarke Studentin, die, wie Sie wahrscheinlich am Ende der Sitzung merken werden, nicht so ganz in das übliche Muster einer Studierenden passt. Sie ist schon ein bisschen anders, also Vorsicht ausgedrückt, sie sieht nicht ganz gut. Und da ist es schon eine ganz besondere Leistung, in diesem Betrieb also mitzuhalten. Aber darüber wollen wir jetzt nicht lange spekulieren, sondern Hilde Michael hat das Wort, da sie lange an diesem Seminar schon teilnimmt, mehreren Sitzungen auch Protokoll geführt hat, weiß sie, wie es geht. Es gibt eine autobiografische Notiz nach ihren eigenen Vorstellungen und dann sind Sie aufgerufen zu Fragen und zur Diskussion. Jetzt, Hilde Michael, haben Sie das Wort.
Kersten Krüger, besten Dank dafür. Ich drücke immer etwas anders das aus, was Sie sagten, sie sieht nicht so ganz gut. Ich formuliere es so, ich habe nicht gerade Angst im Dunkeln. Aber ich möchte jetzt in besseren Worten mein Curriculum Vitae beginnen. Und ich beginne es mit Worten, worüber ich nicht sprechen möchte. Das ist der größere Teil meiner Kindheit, weil ich das als zu belastend empfinde. Es ist nur sofern hier eine Notiz nötig, weil das mein Referat heute noch eine Rolle spielen wird. Ich habe zwei Muttersprachen. Ob man jetzt sagt Deutsch und Russisch oder Russisch und Deutsch, ich glaube, das ist individuell und immer situationsbedingt. Daher möchte ich mich diesbezüglich nicht festlegen. Zu den weiteren Eckdaten, die Sie sicher benötigen. Ich wurde am 14.11. im Jahr 1980 geboren. Das heißt, ich stehe im 28. Lebensjahr. Und mein voller Name, den ich in der Regel nicht benutze, weil so viel Eitelkeit, ich brauche das nicht. Nur von Amts- und behördlichen Gründen gebe ich es an. In voller Form heiße ich Susi Hilde Michael, aber allseits nur als Hilde bekannt und als Hilde auch hier. Ich möchte meinen Vortrag gezielt beginnen mit der Zeit an der gymnasialen Oberstufe, die für mich mit dem 16. Lebensjahr begann. Und es war eine spezielle Zeit, möchte ich sagen, weil ich sollte erst nicht ans Gymnasium gehen, nicht unbedingt aus Gründen der Leistungsschwäche. Damit hatte ich Gott sei Dank nicht zu kämpfen und keinerlei Probleme, sondern aus Gründen, wer soll denn das bezahlen, wie es hieß. Es wurde mir aufgrund einer angeborenen Sehbehinderung 1996 verwehrt, weiterhin unter normalen, in Anführungsstrichen, was ist normal, zur Schule zu gehen. Und ich wurde nicht umgeschult, sondern in die Karl-Strehl-Schule eingewiesen. Das ist eines der beiden Gymnasien, an denen blinde und hochgradig sehgeschädigte Personen die Möglichkeit haben, die Abiturreife zu erlangen. Und das überwiegend in den Richtungen allgemeines Abitur und Abitur mit den Zusatzfächern Wirtschaft, BWL, VWL, Controlling und EDV. Nach langem Behördengezänk wurde mir in den letzten Sommerferientagen im Jahr 1997 die Bewilligung gegeben und ich wurde, wie gesagt, so drückte sich der Behördenjargon aus, nicht umgeschult, nicht eingeschult, sondern in die Anstalt eingewiesen. Bereits nach 4 Wochen merkte ich deutliche Defizite im Bereich als das, was ich mir unter Gymnasialbildung so vorstellte, da regelmäßig Unterricht ausfiel, Unterricht massiv gestört wurde, es überhaupt für mich die Schulform, die ich bislang gewöhnt war, wie man sagt, weder Hand noch Fuß hatte und ich begriff sehr schnell, dass ich hier maximal einen Zettel erwerben kann, auf den Abitursreife oder wie man es auch immer ausdrücken mag, mit den Zusatzfächern in Wirtschaft, die ich gewählt hatte, erhalten kann. Aber eine Hochschulreife, denn das war, was ich anstrebte, das würde mir hier verwehrt. Und das begriff ich sehr schnell und ich handelte sehr schnell und ich handelte und wurde sehr schnell unliebsam. So erhielt ich nach mehreren Abmahnungen, weil ich dem Unterricht fernblieb, um mich selbst weiterzubilden, mehrere Abmahnungen, aber keinen endgültigen Schulverweis. Und so machte ich in diesem Stil weiter und erhielt im Jahr 2001 im Juli beides. Den Zettel, auf den vermerkt war, Hilde Michael hat Abitur und nach der Hochschulreife, nach der ich strebte, zumindest in einigen Fächern Kenntnisse, die mich darin bestärkten, noch im gleichen Jahr ein Hochschulstudium an der Universität in Marburg, an der sogenannten Philipps-Universität, aufzunehmen. Es war für mich in der Zeit des Selbststudiums, ich habe das nicht nur mit Nachteil gesehen, sondern es gereichte mir auch zum Vorteil, weil ich wurde mir sehr schnell klar, was lese ich mir mit Mühe an, was genieße ich, welche Lektüre. Und so kam ich sehr schnell zu dem Entschluss, ich müsse Geschichte und entweder Latein oder Griechisch oder auch gar beides studieren. Ich entschied mich dann für ein Studium der Geschichtswissenschaft und der Latinistik. Doch bevor es ans Studieren ging, kam ein Zwischenspiel in Israel, das ungefähr 12 Wochen, sprich ein Vierteljahr, im selben Jahr 2001 dauern sollte. Und ich tat es aus folgenden Gründen. Ich lebte mehr als 4 Jahre im Internat und plötzlich sollte ich nach Hause zurückkehren und das gelang mir nicht. Zudem dachte ich, irgendwie etwas Geld zu verdienen ist auch nicht schlecht und etwas Zusätzliches zu lernen ist mir auch willkommen. Also knüpfe ich die Kontakte, die ich in Schulzeit gehalten hatte und fragte bei einer Bekannten an, ob ich nicht in der Nähe bei Haifa, um genau zu sagen in Dirchana, nicht auf den Obstfeldern über den Sommer arbeiten kann. und ja, eventuell Kost und Logis frei hätte und was übrig bleibt, mir als Bargeld zugegeben wird. Die Bekannte stimmte zu und so machte ich mich sehr schnell auf den Weg nach Israel und hatte dort eine sehr intensive Zeit. Ich arbeitete viel, ich lernte auch viel, ich lernte besonders viel und das war mir wieder willkommen und bestärkte mich auch in meinen Studienfächern. Ich lernte viel über Geschichte, ich hinterfragte sehr viel und dort merkte ich sehr deutlich, wie wichtig es ist zu hinterfragen, Fragen, um ansatzweise verstehen zu können. Einiges lernte ich auch an Ivrit, das heißt an Neuhebräisch, wofür ich sehr dankbar war, weil nicht immer schlägt in Israel fließendes Englisch und fließendes Russisch die nötigen Brücken. Diese Zeit in Eretz Israel ging schneller zu Ende, als ich gedacht. Und so fand ich mich in Handumdrehen wieder in der Stadt an der Lahn, in Marburg wieder. Und ich hatte mich eingeschrieben, wie ich es vorhatte, für die Fächer Geschichte und Latinistik. Das Studium begann ich mit regem Interesse. Vom Lateinischen kriegte ich in den ersten Monaten, eigentlich komplett im ersten Studienjahr, sehr wenig mit, da die meiste Zeit darauf ging das sogenannte Graecum, das ist die altgriechische Prüfung, die heute nur noch an manchen altsprachlichen Gymnasien in Deutschland angeboten wird, zu absolvieren. Das ist quasi die Eintrittskarte und zugleich für viele Studenten der Rausschmeißer aus dem Studium gewesen. Und ich bin sehr dankbar um die sehr umfangreichen Kenntnisse im Altgriechischen, weil sie einen anderen Zugang zum Lateinischen einfach ermöglichen. Den Hörsaal des Griechischprofessors betrat ich jedoch selten. Ich übte mich viel mehr im Eigenstudium und das war auch notwendig, da es mit dem Studieren am Anfang in meinem Fall nicht so ganz einfach ging. Ja, es ging, um es genau zu sagen, eher schwierig damit, da mein Augenlicht erneut in erhöhter Form nachließ, sodass ich eben nicht mehr mit den Augen lesen konnte, was ich schwarz auf weiß besaß, sondern das machte notwendig, dass ich die Blindenschrift erlernte und so nahm ich mir im ersten Studienjahr zwei Dinge vor, das Studium der Brailleschrift und das Studium des Altgriechischen. Ich hatte sehr viel Glück in dieser Zeit, weil mir stand ein pensionierter Altgriechischlehrer zur Seite. Wir trafen uns zufällig und haben uns sofort gut verstanden und plötzlich lebten die Ideen Platons, plötzlich lebte Aristoteles und Sokrates, das lebte plötzlich alles um uns herum und so studierte ich nicht nur Grammatik, nicht nur Formenlehre, sondern ich versuchte zu verstehen, was hat es auf sich mit Höhlengleichnis, was ist die Bedeutung der griechischen Literatur, wo sind Parallelen zum Lateinischen und manchmal endeten unsere Zusammenkünfte in Streitgesprächen, in wissenschaftlichen Streitgesprächen, das heißt, wir hatten nie persönlich Zorres, aber es war, ich glaube, für beide Seiten sicher auch für Dr. Wim Mattes sehr groß, einfach ein Diskussionsfaden zu haben. Und wir haben es beide genossen. Das vermag ich hier und heute zu sagen. Nach einem Jahr, wo ich mich dann auch an Brailleschrift und alles recht gut gewöhnt hatte, hielt ich das nötige Papier, das Ergänzungszeugnis zum Abitur auf dem Graecum-Stand, in meine Hände und konnte nun erst recht mit dem Studium im Lateinischen beginnen und die Lektüre eines Ovid, eines Vergil und eines Cicero ging mir aufgrund auch des intensiven Auseinandersetzens mit der anderen alten Sprache etwas leichter von der Hand und ich hatte insgesamt, würde ich sagen, einen besseren Zugang zum Wissen der alten Welt und setzte meinen Schwerpunkt anfänglich auch erst auf das Studium in der alten Geschichte und interessierte mich aber sehr früh, das wird noch mehr von Bedeutung sein, im Besonderen für die jüdische Geschichte. Ja, nach einem weiteren Studienjahr an der Philipps-Universität in der Stadt an der Lahn kam ich nach Rostock. Ich wechselte einige Scheine, in Geschichte waren es die allermeisten davon, wurden hier anstandslos anerkannt und ich konnte nahtlos an das anknüpfen. Im Lateinischen ging es etwas schwieriger damit, da hier die Studienordnung geringfügig variierte. So machte ich eben einige Leistungsscheine hier, die Marburg nicht zu bieten hatte, was mich insgesamt 2 Semester bremste, aber im Nachhinein mir auch die Gelegenheit gab, die derzeit wohl am häufigsten in Gebrauch seiende wissenschaftliche Grammatik des Lateinischen, den sogenannten Rubenbauer Hoffmann Heine, erstmals in Preilschrift abzuschreiben, um etwas zu haben, worin ich blättern konnte. Welchen Paragraph zitiert man am schnellsten, wenn man den doppelten Akkusativ gebraucht oder den Qualitatis heranziehen will? Und das Werk bedurfte schon so seine Zeit und die nutzte ich dann hier in Rostock insgesamt in das Studium, mich hier schnell eingewöhnt. Ging ich wieder zu dem zurück, was mich sehr, sehr interessierte. In Latein waren das besonders die Autoren von augusteischer Zeit, Ovid, Vergil, Horaz, um nur einige Stellvertreter, die da bedeutend sind, zu nennen. Und im Geschichtsstudium griff ich den Faden wieder auf, mich im Besonderen der jüdischen Geschichte des Altertums zuzuwenden. Und das sollte für mich auch sehr gewinnbringend sein, denn im Jahr 2006 legte ich über den Judenexkurs des Tacitus die Baccalaureusprüfung in dem Fach Allgemeine Geschichtswissenschaft, aber indem ich in Alte Geschichte schrieb, erfolgreich ab und konnte anknüpfen dann sofort an das Masterstudium. Und das war auch eine Zeit, wo ich dann sehr viel drüber nachgedacht habe, willst du in alte Geschichte mehr leisten, willst du etwas Neues probieren und doch Altes beibehalten. Es war eine Zeit, wo ich dachte, Hilde, was willst du wirklich? Und in diese Zeit kam Professor Krüger verstärkt ins Spiel, als ich zu ihm ging und sagte, ich habe zwar viel Zeit noch für das Studium, um den Masterstudiengang abzuschließen, aber ich habe, glaube ich, auch nicht so viel Zeit, um mir wirklich klar zu werden. Ich bin mir nur in eines klar, dass ich will wieder etwas schreiben auf dem Gebiet der jüdischen Geschichte. Und dafür bahnte mir Herr Krüger, was enorme Unterstützung seinerseits erforderte, den Weg nach Israel, den Weg an die Bar-Ilan-Universität nach Ramat Gan. Ramat Gan, vielleicht nicht jeden ein Begriff, ungefähr 20 Autominuten von Tel Aviv entfernt. Und so hatte ich die Gelegenheit, mich an einer anderen Universität umzuschauen, wie wird dort geforscht, was wird geforscht, warum wird geforscht, Fragen, Fragen, Fragen. Und vor allem, um näher mein Thema zu finden, mich mehr auseinanderzusetzen, und so wurde aus der Idee bald etwas Fundamentierteres, nämlich dass ich mich auseinandersetzte mit dem Rabbiner Josef Karlebach, der in Hamburg und Altona wirkte und die NS-Zeit bedauerlicherweise durch den Nazi-Terror nicht überlebte und er somit in der Shoah geblieben ist. Und ich hatte die großartige Gelegenheit, mit seiner Tochter, die dort als Professorin wirkt, in ihr nicht nur Beratung zu finden, sondern sie auch als Zeitzeugin zur Verfügung zu haben. Und zu versuchen, wie finde ich jetzt den richtigen Weg, die richtige Herangehensweise an ein Thema. Und ich glaube, man muss sagen, zusammen mit Herrn Krüger, mit der Unterstützung aus Ramat Gan und sehr intensive Lektüre meinerseits, fand ich dann bald das Thema, was ich bearbeiten wollte in meinem Masterstudiengang, nämlich eine Auswahl aus Briefen, die der Rabbiner geschrieben hat in seinem Wirken als Lehrer, als Rabbiner. Und ich nahm im Besonderen mich der Briefe der NS-Zeit an und es entstand dann letztendlich eine etwas recht umfangreiche Master- bzw. Magisterarbeit, die mir dann erlaubte, an dieses Masterstudium ein Promotionsstudium anzuknüpfen. Und da sind wir schon beinahe im Hier und Jetzt, denn derzeit befinde ich mich im zweiten Semester des Promotionsstudienganges. Und so wurde aus dem Mastervater Professor Krüger der Doktorvater Professor Krüger, der es mir möglich machte, dass ich auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte promovieren kann und indem ich derzeit sämtliche Rechtstexte, die hier an der Universität in der frühen Neuzeit und im ausgehenden Mittelalter geschrieben wurden, im Augenblick erstmal sie übersetze, um sie später dann historisch kritisch gut bearbeiten zu können. Damit bin ich noch nicht ganz am Ende meines Referates und Tempus fugit, aber Zeit bleibt mir dennoch. Denn eine Frage, die mich meine ganze Studienzeit immer wieder begleitete, war: Wie finanziere ich mein Studium? BAföG kriegte ich zeitweise ganze 30 Euro. Das ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Also ich musste irgendwie anders handeln und ich dachte, ich muss auch trotzdem über den Tellerrand Geschichte und Latinistik irgendwie hinaus gucken können, mich anderweitig außer Altgriechisch fremdsprachlich weiter qualifizieren können, weil ich hatte immer so vor Augen, blind kann ich durch die Welt rennen, aber taub nicht. Ich muss Sprachen haben, Sprachen um mich, um Sprachen und Menschen und Kulturen zu verstehen. Und das ist auch so, finde ich, ein ganz wichtiges Handwerkszeug. Und ich bemühte Verschiedenes, aber vermehrt bliebe ich in der Studienfinanzierung immer als Wörterbuch auf zwei Beinen. Also ich arbeitete hier und da als Dolmetscherin und machte teilweise hier an Uni Rostock ein Studium Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, dann als ich bei Herrn Krüger hörte, auch Freitag, und die andere Zeit verbrachte ich irgendwo in anderen Städten, sei es Berlin, sei es Stuttgart, um zu dolmetschen. Mal dauerten die Projekte ein Wochenende, mal wünschten die Damen oder auch Herren, dass ich fast ein halbes Jahr lang zu ihnen reiste, und überwiegend machte ich mir da meine zweite Muttersprache zunutze, indem ich Russisch-Deutsch, Russisch-Englisch dolmetschte oder auch die Umkehrfunktion. Das war in der Regel mein Studieneinkommen, was die Tücke in sich barg. Den einen Monat hat man Geld, den anderen Monat unter Umständen gar nicht. Wie haushaltet man am besten? Welches Buch schafft man wirklich an? Oder investiert man lieber in andere lebenswichtige Dinge? Das waren Fragen, die hörten eine ganze Weile nicht auf. Geringfügige Sicherheit, zumindest, dass ich immer meine Miete bezahlen konnte, gab mir dann eine Beschäftigung an der Theologischen Fakultät, später dann auch, Herr Krüger weiß das sehr genau, am Historischen Institut, wo ich erst als studentische Hilfskraft und dann später als wissenschaftliche Hilfskraft arbeitete. und so ja, mühsam mein täglich Brot verdiente, um das vielleicht so in auch aller Deutlichkeit zu formulieren. Die Sorge riss natürlich mit dem Eintreten in das Promotionsstudium auch nicht ab, sondern diese Sorge blieb, und ich hatte dann das große Glück, dass ich mich auf ein Stipendium bewerben konnte, von Herrn Krüger und Professor Müller und auch anderweitig große Unterstützung erhielt, nicht nur darin, dass man die passenden und notwendigen Gutachten geschrieben bekommt, sondern dass man auch gesagt bekommt, du hast Chancen, versuch es, mach es. Und nicht zu denken, ich werde ja bestimmt abgelehnt, was mir im Verlauf meines Studiums auch passiert ist. Also mein Lebensweg ist halt wie jeder Lebensweg, niemals gerade. Und ich sollte in diesem Ausschuss aber das nötige Glück haben. Und so erhielt ich dann seit 1.4. diesen Jahres das Stipendium, was für mich natürlich in erster Linie bedeutet, ich kann hauptsächlich meinen Fokus jetzt auf die Wissenschaft, mein liebstes Kind, setzen und muss nicht permanent rechnen, schaffe ich mir das Buch an oder gehe ich lieber in den Supermarkt, um mir was zu essen zu kaufen, sondern derzeit kann ich beides, Gott sei Dank. Und ja, das vielleicht ein Gedankennotiz zur Studienfinanzierung. Was in meinem Studium immer sehr bereichernd war, dass der Blick über den Tellerrand, über den Blick hinaus, also nicht nur Geschichte, nicht nur Latein, war für mich ja immer sehr wichtig. Und da fand ich auch hier große Gelegenheit, im interdisziplinären Studium hier viel zu hören, viel zu leisten. Und so hörte ich unter anderem Vorlesungen und Vorträge auf dem Gebiet der Archäologie, auf dem Gebiet der vergleichenden Sprachwissenschaften. Und im Letzteren war ich besonders dankbar, weil sie den Zugang zu Grammatik, den Zugang zu Sprache, zu Sprachfamilien allgemein sehr erweiterte. Und also ich kann jeden nur bestärken, sich auch interdisziplinären Studien hinzuwenden, nicht nur um zu sagen, ich brauche da jetzt 2 oder 4 SWS und mache irgendwas. Das Spektrum ist groß und der Nutzen kann ebenfalls sehr groß sein. Ich glaube, bis hierhin habe ich erstmal einen Einblick gegeben. Als ich vorbereitet habe heute für diese Sitzung, dachte ich, es geht ein wenig schwierig damit, weil man selbst kennt sich am besten, man selbst ist aber auch insofern etwas unsensibel, dass man vielleicht gewisse Situationen, gewisse Dinge einfach weglässt. Und ich glaube, ich höre bereits an dieser Stelle auf zu sprechen und gebe dem Plenum die Gelegenheit, Umfragen zu stellen und um das Porträt, was ich jetzt in Kürze hier referiert habe, hoffentlich in angemessener Form ergänzen zu können. Bis dahin erstmal besten Dank für Ihr Gehör.
Vielen Dank, Hilde Michael. Kurz und knackig, schon etwas ungewöhnlich, aber wir tun so, als sei nichts. Das ist ja alles ganz normal. Und bitte, in diesem Sinne, stellen Sie Fragen. Die Rednerliste ist eröffnet. Axel Büssen, die Protokollanten führen also ein bisschen auch die Fragen mit, ne? Weil die im Ton nicht ganz deutlich sind.
Ja, ja. Ich finde es interessant, dass du als jemand, der eben nicht sieht, und du hast ja selber gesagt, du bist darauf angewiesen, auf die Sprachen um dich herum, dass du dich für tote Sprachen, Anführungsstrichen, interessierst. Ja, eigentlich im Alter nicht mehr gesprochen werden.
Das Vorsicht!
Also, beim Alter nicht.
Ergo linguam latinam loquor. Aber das tut ja nichts zur Sache. Also ich bin begeisterte Lateinsprecherin und man trifft für dich vielleicht Verrückte, die selbst ihre Einkaufszettel in lateinischer Sprache abfassen. Ich gehöre dazu. Tote Sprachen einerseits, man kann sie, wie ich gerade kurz anschnitt, wieder zum Leben erwecken, aber die haben grammatisch so etwas Präzises, so etwas Genaues. Ich war schon immer ein Mensch, der etwas Präzises, etwas Genaues brauchte, häufig auch etwas Formelhaftes, und das findet man in den alten Sprachen. Das ist egal, ob man Latein hernimmt, ob man Griechisch hernimmt oder ob man das Hebräische hernimmt. Es kann etwas Wunderbares sein, und es ist einfach herrlich nachzulesen in den lateinischen Texten und dann plötzlich zu sehen, dass Geschichten aus Ovid, Shakespeare beeinflussten, Goethe beeinflussten, die Autoren, die man so selbstverständlich heute in englischer, deutscher, russischer oder sonst was für einer Sprache liest und lieben und schätzen gelernt hat, das kann etwas Wunderbares sein.
Danke, weitere Fragen? Ja, jetzt habe ich, das ist Harold. Nein, Edmund, der Bruder ist aber auch da, ne? Ja, das nehmen wir an. Edmund Farning.
Mich würde mal interessieren, wie so ein Literaturstudium abläuft, wenn man blind ist. Also, da kann ich erst verstehen, wie das funktioniert.
Das kann ich erklären. Die Literatur bleibt natürlich die gleiche, man muss sie natürlich nur anders aufbereiten. Das heißt, die Literatur, besonders in dem Fächerkanon, den ich gewählt habe, liegt in keinster Weise in Brailleschrift vor. Das heißt, man muss den Scanner bemühen, man muss Textprogramme bemühen, die natürlich zum Teil auch sehr, sehr teuer sind und es häufig ein Kampf ist, diese erstmal zu erhalten. Nachdem man diese Hürde dann genommen hat, kann man einscannen, man kann es in Brailleschrift ausdrucken, man kann es sich in Sprache anhören, und ich liebe beides. Ich liebe sowohl den mir vorgesprochenen Text, egal in welcher Sprache, und ich liebe es, den Text unter den Fingern zu haben. Was natürlich mein Literaturstudium der lateinischen Sprache etwas anders machte und ich muss sagen, etwas römischer machte. Ich denke und ich hoffe und ich wünsche für Sie, dass Sie alle das Latinum haben, aber Sie wissen, wenn Sie es haben, bestimmt, dass Ihr Lehrer sagt, wir gucken uns einen Satz an, wir suchen das Prädikat, wir suchen das Subjekt. Bin ich nicht einverstanden damit? Mache ich auch so nicht. Weil wenn ich die Zeilen mit den Fingern erstmal abgrasen möchte, nach dem Verb oder nach dem Subjekt, dann weiß ich am Ende des Satzes, der unter Umständen über 20 Zeilen in Brailleschrift geht, nicht mehr, wo habe ich eigentlich angefangen. Das heißt, ich nehme den römischen Weg. Ich gehe Wort für Wort und man erarbeitet sich andere Gedankenwege und man baut den Satz dann in der deutschen Grammatik richtig. Denn die Römer haben einfach anders geschrieben. Die haben das Prädikat in der Regel an das Ende gestellt. Also warum soll man dann auch nicht so lesen und so verstehen? Dass man natürlich dann Übersetzung das so nicht aufschreibt. Ja? Ich weiß nicht, genügt das oder soll ich irgendetwas vertiefen, dann sagen? Ja?
Weitere Fragen bitte. Ja, den Namen habe ich jetzt ja vergessen. Ja, Philipp war es, ne?
Ja. Dann, du hast gesagt, dass du den Umbau auf Brei übersetzt hast.
Ja.
Und auch verschiedene Rechtsakte jetzt sozusagen dabei müssen zu übersetzen.
Ja.
Meine Frage, oder werden Sie nach Vollendung der Universität oder der Bibliothek vorliegen? Und wenn ja, meinst du, dass oder fühlst du dich als
ja, fühlt es sich so, dass du den Weg für andere sehbehinderte Personen an der Universität vereinfachst oder förderst?
Ich beginne mit Letzteren. Ob ich den Weg vereinfache, glaube ich nicht. Weil ich kein Studienfach oder keine Studienfächer gewählt habe, die für Blinde und auch für Sehbehinderte üblich sind. Insofern übliche Fächer, um das vielleicht zu sagen, sind unter anderem Jura, Psychologie, BWL, VWL, um nur einige zu nennen. Ganz einfach aus dem Grund, weil dort die Fachliteratur so festgelegt ist, dass sie immer die gleiche bleibt, dass das, was einmal in Braille erschienen ist, für längere Zeit eine Gültigkeit hat. Das, was ich übertragen habe und wofür ich mich interessiere, muss den Nächsten, der es wagt, ein Studium dieser Art aufzugreifen und wagen, nicht negativ belastet hier, das muss dem gar nichts nützen, weil der sich vielleicht für Militärgeschichte interessiert und nicht für jüdische Geschichte, wo ich einfach viel Medien hergestellt habe. Der Rubenbauer Hoffmann, den ich abgeschrieben habe, der muss in meinem Besitz so bleiben, weil ein solches Exemplar ist nicht bibliothekstauglich und Bibliotheken, die es etwas anginge, sich solcher gedruckten Medien anzunehmen, die haben kein Interesse bekundet und verlangen, dass ich alles Arbeitsmaterialien, wenn sie die aufnehmen würden, kostenlos zur Verfügung stellen. Und das sehe ich als unmöglich an. Was ich natürlich versuche, auch einige Möglichkeiten auf der EDV-Ebene zu lösen, einige Problemstellungen. Ich arbeite derzeit an einer Braille-Schrift, das ist eine spezielle Computer-Braille-Schrift für die griechische Punktschrift, wo man nicht doppelt, dreifach und vierfach lernen muss, wo man einfach nur Datenbanken aktivieren muss, 2, 3 Zeichen umformatieren muss und dann hat man in Handumdrehen in Brailleschrift den gleichen griechischen Text wie jemand, der zu Weiland oder sonst wohin geht und sich die Platon-Ausgabe kauft. Aber das Projekt ist noch nicht ganz fertig. Mir fehlt es buchstäblich fast an letzte Jota.
Ja, Fragen. Jetzt drinnen war es, ne? René. Ja, ja, natürlich.
Ja, also meine Frage ist es ja, ist es ja auch nicht, oder wenn es ja jeder das Abitur recht ist, als Sehbehinderter zu studieren. Du hast in Marburg studiert, auch meines Erachtens nach eine sehr angesehene Universität. Man erarbeitet sich ja auch im Verhältnis zu den Professoren. Die wissen, okay, hast du ja auch gesagt, die wissen, okay, man ist, also sie wissen, mit dir umzugehen. Und warum sagt man sich denn als Studentin, okay, du hast immer gesagt, mal Teller angucken, aber warum der Wechsel nach Rostock? Und warum Rostock auch vielleicht? Also warum tut man sich das dann nochmal an, wo man sich, sag ich mal, so eine, so schon was erarbeitet hat? Also so ein Verhältnis auch, wo die wissen, okay, mit der wie ich.
Also, weil in den Fächern, auch in Marburg, war ich Einzelkämpfer. Also, und ich habe dort mir, wie gesagt, einen gewissen Ruf auch erarbeitet. Und wo ich dann dachte, ja, was ich mir dort erarbeitet habe, warum kann ich das nicht auch anderswo? Und dann dachte ich auch an die Zukunft, weil es ist in Bundesrepublik Deutschland so, dass die meisten, also 90% der Betroffenen, von Sehbehinderung Betroffenen, in Marburg studieren. Und es wird von den Blinden gesprochen. Und dann wurde gesagt, ja, schickt mir mal die Blinde her. Und ich reagierte nicht. Ich habe gesagt, ich habe einen schönen Namen. So, und diesen Namen wollte ich behalten, den Ruf wollte ich ausbauen und einfach etwas leisten und nicht nur in Marburg, weil dann geht es natürlich weiter die Frage, man ging zur Schule in Marburg, man hat studiert in Marburg, ja, wann kommt man denn mal raus aus Marburg? Ja? Nee, ist ja auch nicht schlimm. Ja, also das, ich finde auch die Frage nicht schlimm, aber das waren, es gab noch andere Beweggründe, aber das waren so Gedanken, die mich geistig, wissenschaftlich, die mich trieben. Weil eins wusste ich, und das konnte ich mir nicht leisten, ein Auslandssemester. Und das hätte ich sehr gern gemacht. Anfangs wollte ich unbedingt nach Oslo, später vielleicht nach Israel ein Semester, aber das wäre finanziell nicht drin gewesen. Ja. Ich würde heute auch immer wieder wechseln, auch im Rückblick gesehen. Natürlich war es schwierig, natürlich war es problematisch. Ich kannte hier am Anfang keinen Weg. Ich kannte am Ende des ersten Semesters 3 Wege in Rostock. Zur Uni, zur Bibliothek, zum Supermarkt und zurück nach Hause. Ja, und das sind natürlich schon andere Schwierigkeiten und andere Probleme. Aber für mich war es auch der Weg, um wieder mal Probleme anzureißen, um etwas einzureißen. Natürlich hätte ich mir einen speziellen Coach nehmen können, der mir hier in Rostock alles zeigt. Ja, aber wer bestellt, der bezahlt. Und eine Bezahlung war mir nicht möglich, war von den Behörden nicht möglich. Und so habe ich gedacht, also stolper ich buchstäblich alleine drauf los, ohne dass ich, weil der Fall bei Behörden erst bearbeitet werden muss, ein halbes Jahr irgendwo herumsitze und unter Umständen nur die Hälfte von dem tue, was ich eigentlich tun will.
Lisa Walter, ist das richtig? Lisa Walter.
Also wissenschaftlich ist noch einiges offen. Wissenschaftlich ist natürlich für mich offen, wie kann man Medien natürlich besser zugänglich machen, ja? Und das so kostengünstig, wie das nur möglich ist. Und wissenschaftlich sind für mich nach der Promotion erneut Fragen in der jüdischen Geschichte offen, in dem Fall zu Einzelpersonen, zu Biografien, was kann man über diese Personen recherchieren, denn dahingehend treibt mich das Maximen, was der Talmud anstellt, in dem geschrieben steht, also nur die Erinnerung hält die Menschen lebendig, und da möchte ich maßgeblich anknüpfen. Und zum anderen habe ich sehr große Interessen auf dem auf dem historischen Gebiet insgesamt der Neuzeit.
Den Namen habe ich vergessen.
Mich würde interessieren, wie du dich hier an der Uni wohlfühlst. Also vielleicht, dass du auch mal so ein bisschen aufzeigst, von welchen Stellen du vielleicht Hilfestellungen erhältst, wo du dir vielleicht auch welche wünschst. Und wie es dir generell als
ich sage immer, man ist so behindert, wie man sich selber macht. In dem Sinne habe ich keine Behinderung. Weil natürlich muss ich Türen eintreten, aber das Thema, dass ich eben hingucken kann, ohne weggucken zu müssen, ist für mich nicht präsent. Daran denke ich nicht, wenn ich morgens aufstehe, und daran denke ich auch nicht, wenn ich zum Seminar gehe. Dann denke ich maximal, wenn ich wieder irgendwie mal über irgendwas oder über irgendwen drüber gefallen bin, was mir meistens dann bedauerlich leid tut. An sich, von Uni-Seite aus, hatte ich alles, was ich brauchte. In einigen Klausurprüfungen, um die Leistungsnachweise zu erbringen, dass ich hin und wieder mal 10 Minuten länger schreiben durfte oder vielleicht auch mal eine halbe Stunde, aber das ging sowas von reibungslos. Das habe ich individuell mit Dozent abgesprochen, gegebenenfalls Dozent nochmal dran erinnert, und dann hatte ich zu 95% keinerlei Schwierigkeiten, dass ich sagen müsste, also weil ich nicht genügend Zeit hatte, habe ich jetzt nicht das Ziel erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Ich habe dann meistens das Ziel erreicht, je nachdem, wie gut ich vorbereitet war. Bei Hausarbeiten, Bachelorarbeit, Masterarbeit brauchte ich keine Zeitverlängerung. Ich habe einfach früh genug angefangen. Das war für mich einfach der beste Weg, dem Problem Schwierigkeiten zu haben, aus dem Weg zu gehen. Was natürlich manchmal eine Schwierigkeit darstellt, ist Bibliothek. Ich kann mich natürlich dort nicht hinsetzen und einfach das Buch zur Hand nehmen. Ich muss es mit nach Hause nehmen. Und häufig gibt es Präsenzbestand, dann muss ich die Bibliothekarin auf mich verlassen, dass ich Nachtschicht mache und über Nacht einfach mal durchgescannt habe. Ich finde schon irgendwann wieder mal ein paar Stunden Schlaf. Einfach damit anderen Lesern die Literatur am kommenden Tag wieder zur Verfügung steht. Ja? Das ist natürlich eine Sache, die häufig Tücken hat. Und man braucht natürlich häufig Übersetzungsprogramme oder auch Personen wie Professor Krüger, der sich mal hinsetzt und schnell, obwohl ich das nie erwartet oder verlangt hätte, schnelle Finger auf der Tastatur macht, weil gewisse Texte zugänglich sind, aber in Fraktur zugänglich sind, die nicht bezahlbar sind, so einfach mal in Brailleschrift drucken zu lassen. Ja? Und dahingehend erhielt ich im Besonderen durch Herrn Krüger sehr viel Unterstützung. Und an sich, ich hatte weder sonderlich irgendwie Ärger, noch ist mir einer dumm gekommen. Ich wurde einmal, ach ja, es war ganz am Anfang, vor Uni-Hauptgebäude gefragt, was ich denn mit diesem weißen Teil da mache, ob ich Gold suche. Ich versprach, wenn ich Gold finde, er bekommt Gewinnbeteiligung. Ja, also, Kopf in den Sand stecken sollen andere, ich nicht.
Weitere Fragen? Ja, jetzt Erik Brodowski.
Und zwar würde ich fragen, womit das damals begründet wurde, dass hier nur 30 Euro BAföG zur Verfügung stand.
Das ist ganz einfach. Mein Vater verdiente zu gut. Um dass mir ein höheres BAföG bewilligt werden konnte, aber mir seinerseits keine Unterstützung für ein Studium, wie er es mal in einem seiner letzten Sätze formulierte, was ja eh nichts bringen kann, das sehe ich sehr anders, nicht gewährt war. So, und wenn einfach das BAföG-Amt prüft natürlich nur die Zahlen und nur die Fakten, die vorliegen, und wenn da zu viel auf den Gehaltsabrechnungen zu sehen ist, dann gibt es 30 Euro BAföG oder auch gar keins. Ja?
Ja, Axel, bitte.
Und daran gerne anschließend, die Frage lag nämlich auch noch, gab es irgendwelche Unterstützung für Blinde oder für sehbehinderte Studenten, die einem zusteht, oder gibt es da gar nichts?
Für Studenten nicht. Man versucht hin und wieder etwas auf die Beine zu bringen. Es gibt eine generelle bundesweite Unterstützung, die zwar bundesweit genehmigt wird, aber länderspezifisch ist, wo wir derzeit insgesamt ziemlich viel Arbeit haben und auch viel Ärger haben. Das ist manches Mal neben Promotion quasi ein sehr undankbarer Nebenjob, in dem ich mich ehrenamtlich engagiere, um klarzumachen, dass gewisse Zahlungen einen sogenannten Nachteilsausgleich, der besteht, dass das gezahlt wird. Und wir haben jetzt derzeit in Mecklenburg-Vorpommern einen finanziellen Verlust von über 100 Euro pro Monat zu verkraften. Ja? Und der ist derzeit unwiederbringlich weg. Und es ist auch da im Augenblick keine Besserung abzusehen. Unterstützungen, die es.
Darf ich unterbrechen? Also im Klartext, das Blindengeld ist vom Land Mecklenburg-Vorpommern gerade gekürzt worden. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung. Ich möchte das nicht kommentieren. Bitte.
Nicht wirklich. Also man hat, und das ist ein weiteres Problem, woran man zu knabbern hat, man kann unterstützende Gelder beantragen, allerdings nur bis zum Abschluss eines Bachelorstudiengangs. Das heißt, man darf in den Augen der Behörden sich nicht weiter qualifizieren. So verstehe ich das. Und ich hoffe, dass sich die, die den Mut haben, ein Studium anzustreben, sich davon nicht abschrecken lassen, Türen eintreten, Türen einrennen, dass das, was ich da teilweise mit unterstützt, natürlich durch Juristen, die die Fachkenntnis haben und ich dann nur von der Studienebene komme, dass das früher oder später mal bundesweit auf fruchtbaren Boden fällt.
Den Namen habe ich auch vergessen. Ja, richtig. Isabel Zeitler.
Ich
hielt. Hast du da spezielle Art von Betreuung oder bist du da auch wieder in Anführungsstrichen hineingestolpert? Oder was war denn deine eigene Wunsch?
Also, Herr Professor Krüger und ich Ramat Gan, die Universität und dort besonders zu nennen Frau Professor Miriam Gelis-Karlebach, bereiteten das von langer Hand vor, damit man eben nicht blindlings da irgendwo reinstolpert. Das heißt, dass ich weiß, in dem Fall wusste, wo wohne ich, was sind das für Leute, was sind dort für Umstände, wie weit ist es bis zur Universität, kann man sich das mit einem Taxi leisten, dass man da nicht erst großartig Wege lernen muss, kann man alles in einer kurzen Zeit, sprich in einer Woche abhaken, um die nötigen Informationen zu erhalten, erhält man dort Unterstützungen von Archiv. Das alles sind Fragen, die im Vorfeld geklärt werden mussten und die erfolgreich geklärt wurden. Ja, und wenn das dann halt auch mir klar war, wenn ich irgendwie Schwierigkeiten haben sollte, dass ich sofort an Professor Krüger, der mir das mehrfach anbot, wieder herantrete, ihn sofort auch aus Israel kontaktieren kann. Das waren Dinge, die sehr gut und von langer Hand geplant werden mussten. Insgesamt ist ein Studium für Blinde in Israel ein offeneres Thema, als das in Deutschland ist. Das muss man so sagen. Natürlich hat man dort die gleichen Barrieren, aber man reißt nicht so die Hände hoch, oh Gott, jetzt kommt eine Blinde. Ich hatte diesen Gespräch mit der Universität Leipzig, als ich Alternativuniversität zu Marburg suchte. Und ich hatte im Telefongespräch schon Abneigung gehört. Und wenn man mir sagt, am Telefon, na, um die Blinde haben wir uns noch nicht gekümmert, dann antworte ich, danke, Sie brauchen sich um gar nichts zu kümmern, an Ihrer Uni will ich nicht studieren. Den Mut muss man dann auch haben. So etwas zum Beispiel ist mir weder in Rostock noch in Israel begegnet, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Wie finanziert man, wenn man so knapp ist, eine Reise nach Israel? In der Zeit dolmetschte ich und übersetzte ich beinahe ohne Unterbrechung, um ein Geldpolster zu haben. Und die Leute, bei denen ich wohnte, die merkten mir wahrscheinlich an, dass ich andere Sorgen habe als nur, wie bezahle ich den die Bücher für den nächsten Leistungsschein Und die sprachen mich ganz offen darauf an. Und dann habe ich auch ganz offen gesagt, ich würde das gern tun, ich würde das gern machen. Ich habe meinem Professor im Grunde auch schon zugesagt, indem ich sagte, egal wie, an Geld komme ich. In Wahrheit, ich wusste noch nicht wie. Diese Sorge wurde geklärt und so erhielt ich private Unterstützung, die ich auch nicht zurückzahlen musste. Die natürlich nur reichte für den Zeitraum und den ich dann halt auch alle Rechnungen, Flugticket, Taxirechnungen, Bezahlung für die Familie, bei der ich wohnte, also weil ich konnte ja dort nicht irgendwie von Luft und gar nichts leben und Schmarotzen geht auch nicht. Das heißt, alle Rechnungen wurden dann natürlich dort übergeben.
Zwischenbemerkung sofort, es sind Netzwerke, die nicht öffentlich sind. Also entweder sind es familiäre oder wissenschaftsbezogene. Und was die Mirjam Gilles-Karlebach angeht, so ist das wissenschaftsbezogen. Es ist also eine Arbeit oder ist eine Arbeit zum Leben ihres Vaters und das gehört auch in ihren Forschungsbereich. Nur da müssen wir, das ist in der Wissenschaft aber immer so, müssen wir bereit sein, mehr zu tun als das, was rechtlich oder öffentlich vorgeschrieben ist. Also das sind diese Netzwerke unterhalb oder außerhalb des öffentlichen Bereichs. Das möchte ich noch erklärend hinzusetzen. Bitte, jetzt war noch eine Frage. Ihr Name bitte.
Freitag, Anna Franziska.
Anna Franziska Freitag, ja.
Ja, ein bisschen anknüpfend an die vorige Frage, würde mich interessieren, wie man das wissenschaftliche Arbeiten in Rostock und dort in Israel vergleichen kann.
Das ist eine sehr umfangreiche Frage, die knapp formuliert und doch sehr umfangreich ist. Es gibt dort auch Bachelorstudiengang und Masterstudiengang. Das Institut, das Karlebach-Institut, an dem ich dort sein durfte, war ein Institut, was sich rein mit der jüdischen Geschichte beschäftigte und ich erlebte dort leider, auf der einen Seite kam ich in den Semesterferien, Gott sei Dank, weil Dozenten, also in dem Fall Frau Professor Karlebach, eine Archivarin, die mir zur Verfügung stand, im Wesentlichen die zwei Personen, hatten für mich mehr Zeit, dass ich auch mehr Fragen stellen konnte, mir mehr Kopien organisieren konnte, dass das gut möglich war. Auf der anderen Seite leider Semesterferien, man kam natürlich an keine Studenten ran und so blieb natürlich mein Eindruck insofern einseitig, dass er auf den Blickwinkel von Dozenten und wissenschaftlichen Mitarbeitern sich beschränken musste. Ja, und das vielleicht hier angemerkt.
Ja. Jetzt habe ich René Ide.
Ja, ich würde nochmal fragen, wenn du sagst, da auf einer Tür immer dann auch beim Land und oder nicht offene Türen, Türen eintreten, hast du dann hier Kontakt mit anderen sehbehinderten Studenten an der Uni und arbeitet ihr da vielleicht gemeinsam dran, dass das vielleicht da im Land wieder anders wird, die Behinderten oder die Sehbehinderten zu unterstützen? Oder seid ihr da auch irgendwie vernetzt untereinander?
Innerhalb der Universität kann ich auch, muss ich ehrlich sein, überhaupt nicht sagen, ob es irgendwo in irgendeinem Fachbereich derzeit, ich weiß, dass in Vergangenheit das im Fachbereich Jura so war, ob es Personen, die das betrifft, gibt. Was ich mache, ist eigentlich das ein Engagement, was alle Bereiche betrifft, weil die Zahlungen, die für mich nötig sind, die sind für mich zwar nötig insofern, dass ich sie überwiegend für wissenschaftlichen Mehrbedarf, den ich einfach anderweitig habe, ausgeben muss, aber ich engagiere mich eigentlich komplett auf breiter Ebene, sodass mir auch klar sein muss, jemand, der jetzt Büroangestellte ist, was hat der für einen Mehrbedarf? Oder integriert man überhaupt immer noch oder derzeit nicht so erfolgreich Blinde überhaupt ins Berufsleben. Das sind eher Fragen, mit denen ich mich beschäftige. Und ich habe hier in Rostock zu einem sehr kleinen Kreis, mit dem man derartige Dinge auch besprechen kann, Kontakt und ansonsten Kontakte halt dann zu den juristischen Kräften, die uns auf Landesebene beziehungsweise in der ganzen Bundesrepublik vertreten. Und wenn die sagen, Hilde, liefer wieder mal ein Papier, was klar und sachlich den Mehrbedarf von der Uni-Ebene klar macht, dann tue ich das freilich nicht aus Blickwinkel nur von Historiker und von Latinistin, nein, generell, insgesamt, dass ich Fixkostenrechnungen erstelle, variablen Kostenrechnungen erstelle, um daraus dann den kompletten ungefähren Mehrbedarf in der Form der Deckungsbeitragsrechnung zugänglich zu machen.
Aber darf ich ergänzend fragen, Sie waren doch schon auch auf einer Demo.
Mehrfach.
Eben, das war doch im Fernsehen.
Mehrfach. Aber das sind dann meistens so die Dinge, ja, ich habe immer so das Gefühl, was ich am Schreibtisch bewegen kann, da bewege ich mehr. Wahrscheinlich habe ich das auch aus diesem Grund übergangen, weil das, was ich dann schriftlich niederlege, kann ich direkt an die passenden Personen senden, die es lesen sollen, die es lesen müssen. Das erreiche ich in einer Demo nicht immer und nicht unbedingt. Letztes Mal ist es mir gelungen, dass ich an Herrn Sellering direkt herankam und das Gespräch war nicht gerade sehr erfreulich, denn Herr Sellering legte den Arm um mich und meinte, es wird schon irgendwie werden. Ich meinte, nehmen Sie den Arm von mir, nicht weil ich Sie nicht mag, aber ich will nicht mit Ihnen kuscheln. Nur morgen ist falsches Bild in der Presse, sieht doch alles ganz friedlich aus. Sellering kuschelt mit Blinden und diese Verzerrung, diese dulde ich nicht. Er ist dann zur Vorsitzende gegangen, die hat es zugelassen. Ja, es ist eben nicht geworden.
Ja. Ja, Julia Harder und dann habe ich Heiko. Ja, Heiko Maske.
Ich wollte fragen, wer diese spezielle pressepolitische Geschichte bekommt und ob es aus deiner eigenen Familie oder deinem eigenen Glauben?
Zu Glaubensfragen möchte ich mich hier, obwohl das fast wie die Gretchenfrage ist. Wie steht das mit der Religion? möchte ich hier so nicht antworten, aber es ist privat motiviert. Es ist auch familiär motiviert und es ist aus dem Lebensteil im Besonderen hervorgegangen, über den ich hier auch aus privaten Gründen nicht referieren möchte. Aber verstärkt ist natürlich wirklich privates Interesse.
Heiko Maski?
Was mich interessieren würde, du hast das vorhin so schön beschrieben, dass du dann in diese Anstalt eingewiesen wurdest, weil es halt hieß, du bist sehbehindert, dann bitte dahin. Also mir kommt es manchmal so vor, dass das eine Parallelstruktur ist für Leute, die irgendwie in Anführungsstrichen für Behörden nicht normal wirken und es dann heißt, das machen wir besonders. Bist du aus diesen Strukturen heraus jemals irgendwie ermuntert worden oder sagen wir mal, dahingehend beraten worden, dass man dir gesagt hat, okay, versuche ein normales Leben zu führen oder geh doch studieren, geh nach Rostock, geh nach Marburg, studier wirklich, mach deinen Lebensweg und nicht in die andere Richtung, sondern wir finden schon irgendwo ein Plätzchen, wo du verweilen kannst und uns nicht weiter stürzt.
Das Letztere, Heiko, das war eigentlich die Grundidee. Ein Plätzchen, wo ich niemanden störe. Und ich weiß, ich bin manchmal provokant, wenn ich Türen einrenne. Das muss so sein. Aber eben, weil diese Struktur so starr war, wir suchen für euch alle schon ein Plätzchen und zur Not gibt es Hartz IV. Denn ich erinnere mich, als an den Tag ich mein Abiturzeugnis erhielt, ich sage mit Absicht, nicht Hochschulreifezeugnis, erhielt ich in dem Kuvert zwei Dinge zusätzlich, eine Kopie desselben Zeugnisses und einen Antrag auf Sozialhilfe. Letzteren nahm ich, ging zu meinem betreuenden Tutor und zerriss ihn vor dessen Augen, einfach um auch Exempel zu statuieren, dort will ich nicht hin. Ich weiß nicht, ob ich im Leben immer alles richtig mache, an einigen Punkten habe ich auch versagt, dort habe ich ganz klar Fehler gemacht, aber eins war mir klar, aus diesen Strukturen muss ich heraus. Das kann ich nicht dulden, das will ich nicht dulden und darum mache ich, I do it my way. Ja?
weitere Wortmeldung? Ja, bitte, Inna. Claudia, Karl,
ist das richtig? Und zwar hast du ja gesagt, dass du immer Türen einbauen musstest. Hast du irgendwann mal Momente, wenn du zu müde geworden bist, immer so weiter zu tun?
Ja. Die gibt es und das sind die gefährlichsten Momente. Das sind die Momente, wo man droht, unsachlich zu werden, wo man Gefahr läuft, Fehler zu machen, wo man Gefahr läuft, überzureagieren und wo man so in dieser Grauzone ist, was sollte man jetzt noch tun oder sollte man wirklich an der Stelle nicht weiter beißen? Zum Beispiel eine wesentliche Hilfsmittelleistung, die ich mir einforderte, in dem Fall unter anderem, nicht nur, aber unter anderem sind Krankenkassen dafür Ansprechpartner. Ich war im ersten Semester und ich wusste, ich brauche nicht nur Preisschrift, das kann ich selber lernen. Aber ich brauche auf meinen Rechner Sprachsoftware und die kostet im Schnitt 2.500 Euro, die ich subito nicht aufbringen konnte. Also stellte ich einen Antrag, der wurde abgelehnt. Ich stellte wieder einen Antrag, der wurde wieder abgelehnt und gleichzeitig dachte ich, zu meinem Professor, da traue ich mich jetzt gar nicht hin, weil wie soll ich ihm sagen, ich konnte so nicht arbeiten. Da kam mir dann Geistesblitz, dass ich die Bücher für Referat einpackte, zur AOK ging, in dem Falle, und die Bücher auf den Tisch kippte. Und plötzlich war der ach so leere Haushalt wieder voll. Und ich verließ das Büro mit einer Kostenzusage über 4.000 Euro.
Stark.
So. Herr Krüger, mir war schlecht vor Angst. Ich habe mich dann in irgendeine Ecke verdrückt und habe jämmerlich geheult. Aber bereut habe ich es nicht. Sonst säße ich heute nicht hier.
Ja. Ja, Philipp.
Du hattest von dem Gespräch mit der Rechtsuni, glaube ich, gesprochen, wo sie meinten, für Blinde haben wir noch nichts getan. Für Leipzig war das. Gab es Momente, wo dir Lehrpersonen in Marburg oder auch hier in Rostock nicht vorurteilsfrei begegneten, sondern entweder gesagt haben, ja, es ist hier ein Literaturseminar, für Blinde ist das sowieso, oder Sehbehinderte ist das sowieso nicht machbar, die stecken wir gleich sozusagen stellen an die Seite. Oder auch andersrum, dass sie dich, was ja auch nicht wirklich bestärkend in seinem wissenschaftlichen Rang ist, gesagt haben, ja, muss nur die Hälfte leisten der anderen Studenten, weil sie ja einen Bonus haben.
Das Letztere möchte ich sehr gern aufgreifen, aber zuerst möchte ich eins berichtigen. Die Uni Leipzig hat mich nicht abgelehnt, aber die haben einfach sich flegelhaft benommen, indem gefragt wurde, ja, wie machen wir das jetzt mit so einer Blinden? Diese Art fand ich schnattrig. Und ich dachte, wenn es so anfängt, wie geht es dann weiter? Kann ich mich dort eingewöhnen? Kann ich mich dort wohlfühlen? Will ich das überhaupt? Und wir leben in Demokratie, im freien Land und hier darf man wählen und ich habe gewählt. Ja? Das vielleicht noch, um das richtig zu stellen. Es gibt tatsächlich, und das habe ich in Marburg gesehen, und es ist gut, dass Sie mich darauf ansprechen, weil aus dem Grund bin ich auch aus Marburg weg. Ich nutzte das Studium, über den Tellerrand hinaus zu schauen, eine Weile auch, um Politikwissenschaften zu studieren. Und das tat ich an der Universität Marburg. Und dann ging ich zu dem Professor und ich verabredete, ich sagte, ja, wie machen wir es? Darf ich mich mit meinem Laptop in Ihr Büro setzen? Oder wie tun wir es mit der Prüfung machen? Prüfen Sie mich mündlich oder wie wollen Sie es? Und darüber wurden wir uns schnell einig. Er meinte, nee, er wünscht sich, dass ich mündliche Prüfung mache, aber nicht über die in der Vorlesung besprochenen 7 Themen, sondern nur über 4 Themen. Ich fragte das, wieso? Wollen Sie der Demokratie die Beine weghacken? Ich glaube, da hätten die Geister der Antike was dagegen. Und er meinte, nein, aber ich habe in meinem Reader Schaubilder abgeheftet und die sind ja für Blinde und Sehbehinderte nicht bearbeitbar, die sind nicht scannbar. Insofern entfällt ja das Prüfungsthema und darum brauchen sie 3 Prüfungsthemen weniger zu lernen. Und dann habe ich zu ihm gemeint, und später sage ich meinem Arbeitgeber, ich arbeite 3 Stunden weniger, so läuft das nicht. Dann habe ich mir einen von meinen Freunden geschnappt und wir haben diese Grafiken nachgebastelt. Aus Pappmodellen, aus sämtlichen Methoden, was wir gerade greifbar hatten, aber maßgeblich waren Schere, Leim und Papier dran beteiligt. Und so hatten wir vor den geringsten Kostenaufwand plötzlich nicht nur 4 Prüfungsthemen, sondern 7. Und andere Blinde, die es dort in Marburg gab, die haben mich dafür gefrühstückt. Die hatten mich zum Fressen gern. Ich habe dann das Politikstudium hier in Rostock nur anfänglich fortgesetzt. Ich hatte mir anders ein bisschen anders vorgestellt und ich dachte dann, ich mache verstärkt Geschichtswissenschaft und Latinistik und ja, habe den Weg ja auch nicht bereut.
Ja, danke. Heiko Maski.
Also was mich nochmal interessieren würde, wir haben jetzt gemerkt, also es gibt eigentlich, ja gut, viele Türen sind verschlossen, man muss sie einrennen, aber letztendlich gibt es nicht wirklich viel, was dich bremsen kann. Ja. Ich meine jetzt zum Beispiel bei den Wahlen kommende Woche gibt es zum Beispiel für sehbehinderte Menschen keine Schablonen. Als mir das gesagt wurde, ist mir fast der Hut hochgegangen. Dann hieß es, ja, wenn da wirklich jemand kommt, dann gehen sie halt mit in die Kabine und machen für die Person das Kreuz. Mhm. Dürfen sie aber hinterher nicht drüber reden. Was mich einfach interessieren würde, ist, glaubst du, dass es Sachen gibt, die sehbehinderte Menschen nicht, also wirklich nicht können, oder sagst du, okay, wenn man die richtige Unterstützung gibt und einfach mal auch solche Menschen als vollwertige Menschen behandelt und man ihnen ermöglicht, einfach auch ein menschliches Dasein zu führen, dann gibt es eigentlich nicht wirklich Grenzen, die sozusagen ausgrenzen vom menschlichen Zusammensein.
Also ich möchte das beinahe fast sagen, weil wo ein Wille, da im Weg. Und da, wie jetzt gerade bei den Wahlen, ist kein Wille und demzufolge auch kein Weg. Und das Problem ist, gerade auf dieser Ebene müssten 1000 Betroffene mindestens in Deutschland diese Tür einrennen und nicht nur eine Handvoll. Und leider rennen an der Stelle eine Handvoll und man wird, was das betrifft, da wirklich klein gehalten. Ja? Das ist leider so. Ja? Sicher wird es immer wieder Dinge geben, die nicht gehen, aber es gibt Gott sei Dank und das muss mir natürlich im besonderen Maße, auch im Wissenschaftlichen, wird mir das immer wieder präsent. Es gibt Gott sei Dank also immer wieder einen Fortschritt. Ja? Also man muss immer versuchen, wieder Neues zu bewegen, sich auch für neue Dinge zu interessieren. Und das gilt in allen Lebensbereichen. Ja. Okay.
Danke. Wortmeldung? Ja, nochmal Philipp Bench.
Eigentlich anschließend dazu, zur Stadt Rostock. Bist du der Meinung, dass die Stadt Rostock behindertengerecht oder behindertenfreundlich eingerichtet ist? Sehbehindertengerecht allgemein gegeben?
Sehbehinderten und also für Sehgeschädigte und für Blinde besser eingerichtet als manch andere deutsche Stadt. Das muss ich schon sagen. Es gibt sehr viele Verkehrsmöglichkeiten, wo man Signale zuschalten kann, die eine Sicherheitsüberquerung dadurch gewährleisten. Es gibt an sämtlichen Haltestellen taktile Linien, nach denen ich mich ausschließlich orientiere, die sehr, sehr hilfreich sind. Und da sind einige Städte in Deutschland sehr im Hintertreffen und sehr im Nachrüsten begriffen oder sie haben das Thema noch gar nicht begriffen. Ja? Also das ist ein großes Plus hier in Rostock, was ich aber, bevor ich hierher kam, nicht wusste. Das ist ein glücklicher Zufall.
Ich stehe auch schon mal wieder auf der Rednerliste. Ich habe eine Rückfrage an das Obst- und Gemüsepflücken in Israel. Es war doch offensichtlich ein Kibbutz.
Ja.
Und über das Obst- und Gemüsepflücken, das kann man wie auch bei den Erdbeerbauern oder sonst wo, hinaus war das eine lebensweltliche Erfahrung, die also mehr brachte als nur ein interessanter touristischer Ausflug ins Gemüse.
Ja, allerdings. ich lernte dort in sämtlichen Bereichen jeden Tag unglaublich viel dazu. Ich lernte viel sprachlich, ich lernte kulturell, ich lernte natürlich auch viel, wie funktioniert nicht nur dort die Agrarwirtschaft, sondern wie funktioniert die Wirtschaft in Israel. Ich hatte die Möglichkeit, Gespräche zu führen über Kultur, über Geschichte, über Politik, so dass mir manchmal schon am Abend, wenn ich so Tagrevue passieren ließ, das Obstpflücken schon fast ins Hintertreffen geriet. Ja.
Weitere Fragen? Ja, ja, Christian Karsten.
Ich wollte noch fragen, wie gegenwärtig war der Nahostkonflikt?
Das variierte. Also das variierte, von daher muss man sagen, von welcher Region die anderen, die dort mitpflückten oder dort mitlebten, woher die kamen. Kamen die zum Beispiel aus der Stadt Beersheba, die nicht so weit von Gazastreifen entfernt ist, für die war das Thema mehr präsent. Und wenn abends in den Nachrichten lief, wieder ein Anschlag hier und wieder ein Anschlag da, für die Personen war das mehr präsent als für Personen, die zum Beispiel aus dem Umkreis von Tel Aviv oder von Haifa kamen oder aus Jerusalem kamen. Das ist völlig variabel gewesen. Was auch eine wesentliche Rolle spielte, waren das Personen, die religiös eingestellt waren, dann in welcher religiösen Richtung und dann wiederum gesehen in welcher religiösen Unterströmung. Ja? Das alles waren Kriterien, die für diese Gespräche maßgeblich waren. Und davon bin ich sehr dankbar über diese Frage.
Weitere Fragen? Ja, nochmal Edmund.
Gibt es denn eine Möglichkeit für Studenten, die nicht ganz so tüchtig sind, Nachtschichten einnehmen, für ihre Arbeiten und für Studium länger zu brauchen und dafür nicht abgemahnt zu werden. Es kann ja nicht von jedem erwartet werden, dass er einen 20-Stunden-Tag verbringt, auch wenn du die Kraft vielleicht dazu hast.
Ganz ehrlich, auf dem Gebiet habe ich nie Erkundigungen eingezogen. ohne jetzt zu prahlen, sicher, weil ich das nicht nötig hatte, aber ich musste mich nie über Nachfristen, nie über Verlängerungen, über irgendetwas dergleichen informieren. Bin ich völlig außen vor. Wüsste ich auch nicht, wie das für, in Anführungsstrichen, für den normalen Student zu handhaben ist. Und immer wenn mich eine Freundin ansprach, ich glaube, die letzte Nachfrist für die und die Anmeldung zur letzten Nachprüfung läuft, ich sag, frag sonst wen, aber mich nicht.
Weitere Fragen? Ja.
Ich bin Brügge. Und zwar sagst du ja schon mehrmals, dass du während deiner Schulzeit nur ein Abitur erhalten hast und keine Hochschulreife.
Ja.
Hast du also deine Schulzeit oder speziell deine Abiturzeit kritisiert?
Ja.
Wie sagen es deine Mitschüler? Und warst nur du so unterfordert? Und wie sah der Unterricht an sich aus?
Der Unterricht sah folgendermaßen aus, jeder kam, wann er wollte. Also Signalzeichen, Klingelzeichen wurden völlig ignoriert. Es war üblich, der Lehrer wurde geduzt. Das war schon ein Prozedere, was mir grundsätzlich missfiel. Das missfiel generell auch anderen, dass man doch lieber sich während des Deutschunterrichtes, statt die Gretchenfrage durchzunehmen, mit privaten Belangen beschäftigte. Also mir kam es so vor und zu einer Mitschülerin habe ich noch Kontakt und die hat sehr bedauert, dass sie nicht nach Rostock reisen konnte. Die wäre sehr gerne heute hier gewesen. Die hat es in ähnlicher Weise empfunden. An sich waren alle ziemlich froh, ja, egal wie, irgendwann ernährt uns schon der Staat. Also das war dort, wie es mir schien, die Communis Opinio. Und ich hatte einfach gedacht, ich wechsle in ein anderes Bundesland, ich muss mich erstmal auch beschäftigen, Abituranforderungen, und ich zog mir allerhand an Büchlein von Abiturwissen und wie sie nicht alle heißen, rein. Und so wusste ich natürlich auch, was müsste ich wissen, was sollte ich wissen und was werde ich, wenn ich dem Unterricht beiwohnen, wie er hier stattfindet, nämlich im Grunde sehr unregelmäßig, sehr unsachlich, dann bleibt es eben, wie gesagt, bei diesem Zettel. Und ich machte eins. Ich machte im Grunde meinen eigenen Stundenplan. In der einen Stunde Physik, in der anderen Biologie, in der anderen mein liebstes Kind Latein. Und flüchtete mich, um da auch nicht hingucken zu müssen, teilweise in eine ganz andere Welt. So litt ich lieber mit Aeneas in der Unterwelt und begleitete ihn in die Welt des Königreiches von Königin Dido, als dass ich mir die Sorgen meines Mathelehrers anhörte, der seinen Sohn nicht erzogen hat. Mittlerweile werden mehrere Stimmen laut, die dieses Bildungsprinzip dieser Schule dort kritisieren. Und mittlerweile kritisiert es auch die Universität Marburg, da die Schüler, die kommen, um dort zu studieren, eben keine Hochschulreife haben. Und wie will ein Professor jemanden unterstützen, der visuelle Defizite hat, aber vom Vorwissen überhaupt nicht vorbereitet ist? Wie soll dann plötzlich diese Extra-Baustelle geschlossen werden? Wie?
Weitere Fragen? Sonst habe ich, da die Zeit fast abgelaufen ist, eine Bitte. Können Sie in Kurzform Ihr Forschungsprojekt zur Universitätsgeschichte skizzieren? Denn wir machen hier auch Universitätsgeschichte und ich denke, das Projekt ist bedeutend genug, dass Sie es zur Kenntnis nehmen. Hochinteressant.
Das wäre dann der Abschluss. Ich habe das am Ende meines Curriculum Vitae angerissen, dass ich an einem Forschungsprojekt zur Universitätsgeschichte forsche. Ich beschäftige mich mit den Rechtsverordnungen, sprich mit den Sollbestimmungen, also den Universitätsstatuten vom Mittelalter und der frühen Neuzeit. Maßgeblich beschäftigt sich meine Arbeit mit der frühen Neuzeit und es ist eine Arbeit, die ist sehr vielschichtig. Die ist lateinisch interessant, weil erst überwinden sie das Latein des Mittelalters, plötzlich überwinden sie das Latein der frühen Neuzeit und sie müssen sich darüber klar werden, dass die Statutentexte, die später geschrieben wurden, teilweise mit anderen Begrifflichkeiten, aber die gleichen Personen meinten. Man muss sich darüber klar werden, welche Rolle spielten Mächte wie Kirche, welche Mächte waren noch Landesherr. Man muss auch das insgesamt sehen. Und man muss häufig wirklich alles erst übersetzen, um dann den Anfang wieder zu verstehen. Also um ganzheitlich zu sehen. Also Fragen erklären zu können, wenn es heißt, ausgewählte Senatsmitglieder wählten den Rektor und die werden an der Stelle aber nicht erklärt. Aber in drei Kapiteln später werden sie erklärt, nämlich anhand das, was sie verdienten, wie sie besoldet wurden, dass da nur dann Personen dort wahlberechtigt waren. Und das durchzuarbeiten, zu erarbeiten, erstmal in Übersetzung, dann natürlich, dass man das so zusammenzieht, dass es als logisch verständliches Geschichtsbild zu lesen ist, das ist einfach für mich etwas Unverzichtbares. Und derzeit gehen mir da sehr viele Gedanken durch den Kopf. Und ich glaube, Herr Krüger, wir brauchen heute ja im Anschluss auch noch 5 Minuten dafür, um das Neueste wissenschaftlich zu bewältigen. Aber es ist natürlich etwas Besonderes, diese Arbeit durchzuführen, weil es ist die Rechts- und Verfassungsgeschichte der ältesten Universität, die wir hier im Norden haben. Die Rechtsgeschichte der Leuchte des Nordens. Und das erfüllt mich noch mehr mit Arbeitseifer.
Und der Schlusssatz, die Universität hatte bis 1872 die Gesetzgebungskompetenz und auch die Strafverfolgungskompetenz über die Studis und folglich auch einen Karzer. Der ist, denke ich mal, nicht so ganz interessant, wie er gemacht wird. Aber es ist so, dass die Universität selber Recht setzte und Recht sprach, bis weit in das 19. Jahrhundert hinein. Insofern kommt einer Rechts- und Verfassungsgeschichte der Universität gerade in ihren Anfängen ganz große Bedeutung zu. Sie werden gemerkt haben, dass es kaum einen qualifizierteren gibt als Hilde Michael, um dieses zu bearbeiten. Und wir schließen, denke ich, die Sitzung mit den allerbesten Wünschen für Erkenntnisfortschritte auf dem Gebiet. Es dient der Wissenschaft, es dient der Kenntnis der Universität Rostock. Und wir können eigentlich stolz sein, dass Hilde Michael dieses Thema auf sich genommen hat, um unsere Forschung weiterzubringen. In diesem Sinne, wir danken der Referentin, wir danken allen, die dabei waren und schließen damit die Sitzung. Vielen Dank. Applaus